dass wir in Deutschland eine Gesetzgebung haben, die Anti-Adiposita von der Verordnung ausschließt, jedenfalls zulasten der gesetzlichen Krankenkassen, halte ich eigentlich für mittelalterlich, um es einmal ganz vorsichtig zu sagen.
PZ nachgefragt.
Der Podcast für das Apothekenteam.
Herzlich willkommen zu PZ Nachgefragt, dem Podcast der Pharmazeutischen Zeitung. Mein Name ist Theo Dingermann, ich bin Senior Editor bei der Pharmazeutischen Zeitung und ich unterhalte mich in dieser Podcast-Folge mit Professor Dr. Manfred Schubert-Zillerwitz, der ebenfalls der PZ-Chefredaktion angehört. Wir wollen über aktuelle Aspekte der GLP-1-Analoga sprechen. Dieser eigentlich gar nicht mehr so neue Wirkstoffklasse liefert gerade in jüngster Zeit immer wieder Schlagzeilen. Und glücklicherweise handelt es sich bei diesen Schlagzeilen in der Regel um gute Nachrichten, nicht zwingend ein typisches Merkmal von Überschriften im Publikumsmedien. Lieber Manfred, du hast im Rahmen von Pharmakon Meran unter anderem über den aktuellen Stand der GLP-1-Analoga berichtet und zugleich einen kritischen Blick auf die Pipeline in diesem Bereich geworfen. Kannst du bitte zum Einstieg in diesen Podcast die wichtigsten Aspekte deines Vortrags bezüglich der GLP-1-Analoga noch einmal zusammenfassen?
Ja, das mache ich gerne, lieber Theo. Ich glaube, es ist nicht übertrieben, wenn ich das wiederhole, was du vielleicht auch sagst, nämlich, dass die Geschichte der GLP-1-Analoga, der Incretin-Mimetika, eine Erfolgsgeschichte ist. Eine Erfolgsgeschichte, die nicht ganz neu ist. Das Ganze hat ja schon vor vielen Jahren begonnen mit der ersten Zulassung eines Incretin-Mimetikums, nämlich mit dem Exenatide. Allerdings ist das große Interesse auch in Fachkreisen vor allem erst in den letzten Jahren geweckt worden mit der Zulassung insbesondere von Semaglutid. Das hat damit zu tun, dass dieser Arzneistoff sozusagen ideal entwickelt wurde. Man hat hier einige Tricks angewandt, um insbesondere die Halbwertszeit dieses Wirkstoffes zu verlängern, und damit bot sich die Möglichkeit einer einmal wöchentlichen Gabe dieses Arzneistoffes, was ja bei den frühen Vertretern noch nicht der Fall war. Und dann muss man dazu sagen, mit Blick auf die klinischen Studiendaten haben sich diese Incretin-Mimetika zunächst als Antidiabetika gezeigt. Die klinischen Studien waren überzeugend, ohne Wenn und Aber. Es hat sich aber auch gezeigt, und insbesondere bei den neuen Vertretern, Semaglutid und bei diesem Twincretin, Tirzepatid, dass diese Arzneistoffe auch gut geeignet sind, um das Körpergewicht bei Adipositas zu reduzieren. Und so haben wir aktuell am deutschen Markt mehrere Incretin-Mimetika, die zur Behandlung des Typ-2-Diabetes eingesetzt und zugelassen sind, und drei Incretin-Mimetika, Liraglutid, Semaglutid und Tirzepatid, die auch für die Behandlung von Adipositas zugelassen sind. Und bemerkenswerterweise zeichnen sich jetzt auch neue Indikationen für den Einsatz dieser Incretin-Mimetika ab.
Ja, ich hatte schon in meiner Anmoderation auf die Pipeline rekurriert und da wollte ich allerdings jetzt mehr wissen und dich bitten, ob du nochmal einen kurzen Überblick geben kannst, was denn sich da so tut in der Pipeline und welche klinischen Studien beispielsweise laufen.
Das ist eine sehr gute Frage, nicht zuletzt deshalb, weil wir alle bisherigen Incretin-Mimetika, denn, wenn man so will, Nachteil haben, dass sie ja alle nicht oral applizierbar sind. Mit einer Ausnahme, es gibt eine orale Variante des Semaglutids, wo mit Hilfe eines Lösungsvermittlers auch eine systemische Aufnahme ermöglicht wird, aber in Wahrheit ist das keine optimale Lösung, möchte ich einmal vorsichtig sagen. Die pharmazeutische Industrie arbeitet jetzt mit Nachdruck auch daran, Small Molecules als Incretin-Mimetika, als GLP-1-Analoga zu etablieren und zu entwickeln. Und ich habe in Meran Orforglipron vorgestellt, der vielleicht am weitest fortgeschrittene orale Wirkstoff aus der Gruppe der GLP-1-Analoga. Und die klinischen Daten aus der Phase 2 der klinischen Prüfung im Bereich Diabetes mellitus und Adipositas zeigen, das Prinzip trägt, weshalb ich fest davon überzeugt bin, dass wir in der nächsten Dekade nicht nur einen, sondern vielleicht auch mehrere Vertreter orale GLP-1-Analoga oder GIP-Analoga sehen werden. Das ist der eine Strang. Der andere Strang ist, dass auch versucht wird, nicht nur Inkretinmimetika zu entwickeln, sondern GLP-1-Analoga, die auch am GIP-Rezeptor als Agonisten wirken und bemerkenswerterweise auch am Glucagon-Rezeptor. Das klingt zunächst paradox, ist es aber nicht. Insbesondere mit Blick auf Adipositas zeigen beispielsweise wirklich aussagekräftige Phase 2 und Phase 3 Studien eines neuen Wirkstoffes mit dem Namen Retatrutid, das mit Hilfe eines Triple-Agonisten tatsächlich massiv über 48 Wochen hinweg bei entsprechender Dosierung, dosisabhängig, das Körpergewicht bis zu 25% reduziert werden kann. Das heißt, wir werden neue Wirkstoffe in diesem Segment zur Behandlung von Diabetes mellitus und Adipositas bekommen. Und ein wichtiger Punkt, und den spreche ich jetzt ganz gezielt an, ist die Tatsache, dass wir auch sehen, dass jene Unternehmen, die diese Wirkstoffe entwickeln, auch erkannt haben, dass diese Wirkstoffe so etwas sind wie Organprotektiva. Und das führt zu einer weiteren Indikation, nämlich zur Leberentzündung im Kontext einer Leberverfettung. Das heißt, die Steatohepatitis auf der Basis einer Leberverfettung, zu viel Triglyceride in den Hepatozyten, kann das Organ gefährden. Und wenn man mit GLP-1-Analoga therapiert, kann man einerseits die Entzündung, die Leberentzündung zurückdrängen und auch Prozesse, die zu einer Fibrosierung der Leber führen, auch zurückdrängen. Und da gibt es momentan zwei ganz aktuelle Studien im New England Journal of Medicine für das Survodutid und für das Tirzepatid, die zeigen, wahrscheinlich wird es in nicht allzu ferner Zukunft auch eine Zulassung für die Behandlung der sogenannten NASH, so hat man früher diese Erkrankung bezeichnet, nicht-alkoholische Steatohepatitis, da wird es eine Zulassung geben.
Das ist wirklich interessant, muss ich sagen. Wir haben ja viel gehört und viele unserer Zuhörerinnen und Zuhörer kennen natürlich die GLP-1-Analoga als Therapeutika für die Behandlung des Typ-2-Diabetes, beziehungsweise auch als Abnehmspritze, wenn ich das mal so sagen darf. Aber dieses NASH ist ja jetzt vielleicht nicht so präsent bei jedem. Könntest du vielleicht nochmal erklären, was dahinter steckt und vor allen Dingen auch, gibt es zur Behandlung einer NASH schon Therapieoptionen und wie würden die Analoga jetzt, also die GLP-1-Analoga, diese Optionen erweitern?
Ja, ich will vielleicht darauf hinweisen, dass diese nicht-alkoholische Fettlebererkrankung eigentlich unterschätzt wird. Und zwar deshalb, weil sie nimmt in ihrer Bedeutung dramatisch zu, nicht zuletzt vor dem Hintergrund einer steigenden Prävalenz und Inzidenz der Adipositas. Man braucht nur auf die Straße zu gehen, um festzustellen, dass das Problem manifest ist. Und damit einhergehend, also Bewegungsmangel und Adipositas, manifestiert sich bei nicht wenigen Menschen, übrigens auch schon bei Jugendlichen, diese nicht-alkoholische Fettleber mit zu hohen Triglyceridspiegeln in den Hepatozyten, was dann zu einer Leberentzündung führen kann und was noch wichtig ist, in weiterer Folge auch zu einer Leberzirrhose und zu einem hepatozellulären Karzinom. Das heißt, nicht selten passiert es, dass Patienten auf der Basis dieser Erkrankung ihr Organ, ihre Leber verlieren, was dann eine Lebertransplantation, wenn möglich, notwendig macht. Es gibt Experten, Hepatologen, die sagen, nicht mehr die chronische Hepatitis C, sondern diese nicht-alkoholische Fettlebererkrankung wird zukünftig der Hauptgrund für Lebertransplantationen in Deutschland sein. Und du hast gefragt, gibt es Therapieoptionen? In Wahrheit, muss man sagen, gibt es die aktuell in Deutschland nicht. Warum? Es gibt kein spezifisches Therapeutikum für die Behandlung der nicht-alkoholischen Steatohepatitis. Es gibt in den USA gerade eine Zulassung oder vor wenigen Monaten zugelassen, ein Schilddrüsenhormon-Analogon, das hepatoselektiv über einen Agonismus an einem Schilddrüsenhormonrezeptor Subtyp Beta als Agonist wirkt und damit, so ist die Hypothese, eine Hypothyreose der Leber behandelt und damit einhergehend auch die Leberentzündung behandelt. Das ist USA, das ist noch nicht Europa. In den aktuellen Leitlinien, die federführende Autorin ist eine Gastroenterologin aus Gießen, und wenn man dieses 150-Seiten-Papier liest, dann wird deutlich, dass in der aktuellen Version, obwohl noch nicht zugelassen, bereits die GLP-1-Analoga in den Blick genommen werden als mögliche Wirkstoffe zur Behandlung dieser NASH-Leberentzündung auf der Basis einer Leberverfettung. Und ich sage voraus, und das ist nicht ein Wissen, das ich alleine teile, sondern das haben Experten tatsächlich schon lange erkannt, die Wirkstoffklasse der GLP-1-Analoga schickt sich an zur Behandlung der Leberentzündung im Kontext einer nicht-alkoholischen Fettlebererkrankung eine Zulassung zu bekommen. Und das ist für viele Patientinnen und Patienten eine gute Nachricht.
Ja, das muss ich auch sagen. Ich meine, im Grunde genommen würde man ja sagen, das liegt auf der Hand, weil die NASH ja ein Stück weit zumindest oder in der Hauptsache tatsächlich ernährungsinduziert ist. Und
das ist genau der Punkt.
Ja, und deshalb, aber man muss drauf kommen, das ist das eine. Und vor allen Dingen muss man die Evidenz liefern, um tatsächlich auch eine Zulassung zu bekommen, und nicht nur vielleicht eine Zulassung, sondern auch eine Kostenerstattung. Und da komme ich auf ein anderes Thema zu sprechen, das ich in diesem Kontext auch nochmal gerne ansprechen würde, nämlich Kostenerstattung. Kostenerstattung, das ist ja ein komplexes Thema, gerade auch im Kontext der GLP-1-Analoga, die ja, ich möchte mal sagen, vielleicht erstaunlicherweise oder auch nicht, jedenfalls in einem Indikationsbereich, nämlich in dem Indikationsbereich Gewichtsreduktion, als Lifestyle-Medikamente eingestuft werden. Und hier gibt es eine Gesetzgebung, die dann nochmal durch den GBA sozusagen verfestigt wurde, dass Lifestyle-Medikamente nicht erstattet werden. Und da möchte ich mal deine Meinung dazu hören, was du dazu sagst, gerade im Kontext dieser Wirkstoffklasse, auch mit den potenziellen Indikationserweiterungen NASH, aber vielleicht auch kardiovaskuläre Prävention.
Also ich will vielleicht mit einer Aussage beginnen, die du natürlich aus meinem Mund gut kennst. Ich trete ja immer dafür ein, dass ich sage, ein solidarisch finanziertes Gesundheitssystem muss sich Arzneimittel auch leisten können. Und mit Blick auf die Kosten der GLP-1-Analoga muss man natürlich schon auch immer kritisch hinterfragen, wo setzt man sie wirklich ein. Das ist der eine Punkt. Gleichzeitig möchte ich schon festhalten, dass ich es für einen eklatanten Widerspruch halte, dass wir auf der einen Seite eine Situation haben, wo die WHO sehr deutlich sagt, dass die Adipositas eine chronische, behandlungsbedürftige Erkrankung ist, auf deren Basis viele andere Erkrankungen beruhen, weshalb die Behandlung der Adipositas ein wichtiges Anliegen ist. Das heißt, die WHO stellt ganz klar, Adipositas ist keine Lifestyle-Erkrankung, sondern eine behandlungsbedürftige Erkrankung, die mit allen zur Verfügung stehenden Möglichkeiten behandelt werden muss. Dass wir in Deutschland eine Gesetzgebung haben, die Anti-Adiposita von der Verordnung ausschließt, jedenfalls zulasten der gesetzlichen Krankenkassen, halte ich eigentlich für mittelalterlich, um es einmal ganz vorsichtig zu sagen, weil wir wissen doch beide und viele andere auch, dass die Behandlung der Adipositas, und zwar die nachhaltige Behandlung der Adipositas, mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht nur dem Patienten viel Leid erspart und viel Krankheitslast, sondern wahrscheinlich auch das Gesundheitssystem entlastet insgesamt, weshalb ich glaube, dass es notwendig wäre, in nicht allzu ferner Zukunft darüber nachzudenken, die Erstattungsfähigkeit dieser Anti-Adiposita zu ermöglichen, jedenfalls bei schwerwiegenden Formen dieser Erkrankung. Aber Theo, an der Stelle hätte ich gerne mal selbst eine Frage gestellt, und zwar an dich.
Okay.
Du hast mir in einem Gespräch erzählt von einem ungewöhnlichen Vorschlag, nämlich ein ungewöhnlicher Vorschlag, der aus dem Mund von drei Professoren kommt. Da könnte man sagen, naja, die spinnen ja auch manchmal ein klein wenig oder fantasieren oder haben Visionen. Und zwar Visionen dahingehend, wie man das Problem Adipositas, das in den USA sehr stark ausgeprägt ist, wie man das Problem dort lösen könnte. Kannst du uns in der gebotenen Kürze sagen, was es da auf sich hat?
Ja, das war eine interessante Abhandlung, die ich gelesen habe auf einem Nachrichtenportal. Stat heißt dieses Nachrichtenportal, wie gesagt, von drei Forschenden der renommierten Yale University. Und die haben eine kleine Rechnung angestellt, nämlich tatsächlich unter dem Aspekt der Versorgung von Übergewichtigen in USA. Und wie du schon angedeutet hast, sind das sehr viele, und der Erstattungsmöglichkeiten beziehungsweise der Möglichkeiten überhaupt der beiden großen Krankenversicherungen Medicare und Medicaid in den USA. Und die schlagen tatsächlich vor, dass es vielleicht nicht die schlechteste Option für diese beiden Krankenkassen wäre, tatsächlich das Unternehmen Novo Nordisk zu kaufen. Denn das ist natürlich ein teures Geschäft. Aber wenn man das gegenrechnet, und das haben diese Leute gemacht, dann ist es so, dass hier, wenn man tatsächlich jedem Patienten oder jeder Patientin, die für diese Medikamente eine Indikation aufweisen, also sagen wir mal BMI über 30, dass dann diese Krankenkassen im Monat in der Größenordnung von 166 Milliarden Dollar aufbringen müssten, auch wenn nur die Hälfte der Patienten, die hier eine Indikation haben, dieses Angebot in Anspruch nehmen. Und das ist natürlich eine riesige Menge. Tatsächlich ist es ungefähr die Größenordnung aller Medikamente, die diese beiden Krankenkassen im Jahr 2022 erstattet haben. Nun, ich habe den Beitrag nicht geschrieben. Also ich habe ein Konzept, aber ich habe ihn nicht geschrieben, weil ich ihn auch ein Stück weit für unseriös halte, diesen Vorschlag. Erstens deshalb, weil das Unternehmen natürlich gar nicht zum Verkauf steht, sage ich jetzt mal. Also das ist ein Hirngespinst.
Eher hypothetisch.
Ja, aber wirklich hypothetisch. Und zweitens, weil es auch unseriös deshalb ist, weil überhaupt nicht so viel Wirkstoff zur Verfügung steht. Das heißt, die Kalkulationen dieser Pharmakoökonomen und des Unternehmens Novo Nordisk sind ganz andere. Aber Tatsache ist natürlich, dass die Kosten enorm sind. Du hast das angesprochen. Und damit kommen wir in ein Problem, das uns immer wieder beschäftigt, aber das jetzt gerade auch mit den GLP-1-Analoga tatsächlich wieder aufkommt. Übrigens nicht nur mit den GLP-1-Analoga, sondern im letzten Podcast, also im Podcast der letzten Woche, hat Sven Siebenand über die fantastischen Ergebnisse mit Lena Kapavir im Kontext einer Präexpositionsprophylaxe für HIV berichtet, und hier gilt es auch, dass das Medikament zu teuer ist, in Anführungszeichen, für einen breiten Einsatz. Also wir haben hier Probleme, und ich denke, man muss den Menschen, bei denen diese hervorragenden Wirkstoffe indiziert sind, tatsächlich die Möglichkeit geben, dass sie die Medikamente auch bekommen. Und dies ist jetzt Gott sei Dank vielleicht, aber vielleicht auch nicht, eigentlich nicht mehr unsere Baustelle als pharmazeutische Wissenschaftler, sondern das müssen wir jetzt an die Regulatoren richten. Du hast es angesprochen, GBA, Gesetzgeber, aber auch an die Arzneimittelunternehmen, wie ich meine. Wir können dieses Thema heute nicht vertiefen, aber vielleicht bei anderer Gelegenheit können wir nochmal darüber sprechen. Aber ich schlage vor, dass wir damit am Ende dieser Folge vom PZ nachgefragt sind. Die GLP-1-Agonisten werden uns weiter beschäftigen. Da wird es keine Frage geben, ob sie wirklich dabei helfen werden, eine der bedeutendsten Epidemien unserer Zeit, nämlich die Adipositas und die daraus sich entwickelnde Multiorganerkrankung, das metabolische Syndrom, zu entschleunigen, wird sich zeigen. Pharmazeutisch vielleicht. Mehr Fragezeichen beziehen sich wohl auf die ökonomischen Hürden. Und damit bedanke ich mich bei Ihnen, liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, und bei dir, Manfred, für diese interessante Diskussion. Ciao, Manfred.
Ciao, Theo. Danke.
PZ Nachgefragt.
Der Podcast für das Apothekenteam.